Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber haben Sie in der vergangenen Woche nachgedacht?
Naja, ich habe jetzt vor allem direkt darüber nachgedacht, insbesondere gestern, über diese Nummer von der Bild-Zeitung, die ja die Stirn gehabt hat, drei Leute aus der Epidemiologie gewissermaßen an den Pranger zu stellen, indem sie gesagt haben, die sind für den Frust zu Weihnachten verantwortlich und sind verantwortlich für den Lockdown. Und das schien mir wirklich infam, so etwas zu tun, in einer Situation, wo man natürlich erstmal sagen kann, verantwortlich für den Lockdown sind diejenigen, die den Ernst der Lage nicht verstehen und nicht verstanden haben. Da kann man jetzt unterschiedliche Gruppen aufzählen. Aber wie kann man eigentlich in einer historischen Situation, wo es ohnehin Radikalisierung in einer Abteilung der Gesellschaft gibt, dieser Radikalisierung noch Vorschub leisten und auch dem Affekt gegenüber Wissenschaft, gegenüber Rationalität, gegenüber Vernunft und so weiter. Und die Bild-Zeitung ist ja nun, sagen wir mal, nicht unbedingt ein Kind und Hort der Aufklärung. Aber da habe ich gedacht, das geht jetzt wirklich zu weit. Das wird wirklich infam.
Muss es da ganz allgemein einen anderen Umgang medial damit geben, weil wir in einer so digitalisierten Welt leben, wo sich ja jetzt zum Beispiel auch radikalisierte Freie Sachsen und andere Leute in Telegram-Gruppen treffen, wo auch private Informationen von Gegnern durchgestochen werden, wo wir also wissen, dass auch gerade in der digitalen Welt sich alles noch viel aggressiver radikalisiert und dort teilweise auch persönliche Angriffe viel leichter umzumünzen sind?
Ja, also genau vor diesem Hintergrund darf ja ein solches etabliertes Medium, was sich selber ja noch gewissermaßen in das rechtsstaatliche Spektrum ordnet, darf ja genau das nicht tun. Ja, also dem Vorschub zu leisten. Man kann ja kontrastieren. Die haben ja damals dasselbe Organ, die Bild-Zeitung, in 2015 auf das Flüchtlingsthema genau gegenteilig reagiert und haben ja damals Chefredakteur Kai Diekmann, andere Zeiten, also zu meinem Erstaunen, große Serie gemacht, Refugees Welcome, und haben ja im Grunde genommen genau das gemacht, was man jetzt in Corona-Zeiten machen müsste, nämlich auf empirische Daten verwiesen, Leute aus der Wissenschaft, von der Bundesagentur für Arbeit und so weiter, zu diesem ganzen Gefüge, wie kriminell sind eigentlich Flüchtlinge und so weiter, eine richtig klassische Aufklärung betrieben, sozusagen ihren möglichen Einfluss im Sinne des Gemeinwesens wirklich ernst genommen. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen für die damalige Situation, wie es gewesen wäre, wenn ein Campaigning stattgefunden hätte, wie sie jetzt das gegen die Virologen und Epidemiologen machen. Und das ist, finde ich, etwas, was eben vor dem Hintergrund all dieser Angriffe oder sozusagen vor dieser SA-Aktion des Fackelzuges vor dem Haus der Gesundheitsministerin von Sachsen oder so, da kann man doch sozusagen so rechtskonservativ sein, wie man sich es nur irgendwie vorstellen kann. Aber das ist infam, ja, in dieses Horn zu blasen.
Würden Sie sagen, das ist jetzt gerade die Bild und diese Zeit und eben eine Ausnahmeerscheinung ein Stück weit, dass sich Medien wie Campaigner verhalten? Oder ist das etwas, das in mehrere ideologische Richtungen jetzt auch über vergangene Phänomene sich gezeigt hat, dass manche Redakteure, manche Medienhäuser eben vielleicht nicht, jetzt ganz abgesehen von dem Bildfall, aber vielleicht eben das Ziel haben, auch eines pädagogischen, eines politischen Ziels haben und genau ihre Berichterstattung ja auch so framen und die Leute nur zu Wort kommen lassen, die genau in diese Richtung abzielen? Und ist es dann nicht vielleicht auch gerade bei Axel Springer eigentlich auch wertvoll, dass manchmal Meinungen aus dem nicht-mainstreamigen Diskurs zumindest vorgestellt und dann eingeordnet werden?
Ja, vorstellen, einordnen ist natürlich fragwürdig an so einer Stelle. Also grundsätzlich habe ich nicht mal was dagegen, wenn Medienhäuser sich positionieren. Das finde ich okay. Ich glaube ohnehin nicht an das, worauf sich 99% der Journalisten, Journalistinnen beziehen, dass man sich nicht gemein machen darf. Und jenes berühmte Zitat von Hajo Friedrichs, was sie immer wie eine Monstranz vor sich hertragen, Naja, warum denn nicht? Aber ich würde sagen, gemein machen müssen sie sich prinzipiell mit dem demokratischen Rechtsstaat, der schließlich die Basis für ihre eigene Arbeit ist. Und in dem Sinne müssen sich umgekehrt auch vor jeder Tendenz und Handlung hüten, die genau das irgendwie in Frage stellt oder verletzt. Und ansonsten finde ich, können die schon. Ich meine, wir machen Taz Futur 2. Es ist ja nicht so, dass da nicht eine bestimmte Agenda, auch eine politische Agenda im Hintergrund steht, die auch gar nicht verborgen wird. Also wir sind schon irgendwie von der Identität her für sozial-ökologischen Wandel und dementsprechend mit Optionen für bestimmte Formen von Politik oder sowas. Das ist ja nicht verborgen. Oder wenn der Stern eine Kampagne zusammen mit den Fridays for Future macht, ist ja auch nichts verborgen. Ja, kann man begründen, kann man tun. Und solange es transparent ist, ist ja okay. Aber das ist was anderes als Pranger. Pranger ist sozusagen strukturell auf derselben Ebene wie Fackelzug. Und das geht eigentlich nicht.
Und ich habe schon dennoch das Gefühl, wenn ich aufs letzte Jahr vor allem zurückblicke oder auf die letzten anderthalb Jahre zurückblicke und die mediale Begleitung der Corona-Pandemie, dann fällt mir schon häufig auf, dass auch Wissenschaftler beispielsweise oder Politiker oder Soziologen, wie auch immer, die gerade auch auf Begleiterscheinungen irgendwie von, bestimmten Maßnahmen hinweisen oder die auch die Verhältnismäßigkeit irgendwie in die Debatte mit einpflegen, dass das Menschen sind oder Meinungen sind, die relativ schnell auch vielleicht dieser sehr einfachen Kommunikation aus den Ministerien heraus manchmal ein bisschen zu unbequem daherkommen und weshalb die dann eher ein Stück weit aussortiert sind. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade nämlich bestimmte, auch manchmal berechtigte aus meiner Sicht, Zweifel und Verhältnismäßigkeiten und andere kreative Gedanken, wie man die Pandemie vielleicht auf andere Art auch noch bekämpfen kann, dass wenn die nicht zugelassen sind oder wenn der Anschein erweckt wird, dass die nicht zugelassen sind, dass das eben auch demokratische Folgen hat, dass manche Menschen das Gefühl haben, da wird eben etwas vielleicht auch medial zentralistisch gesteuert.
Können Sie das mal konkretisieren? Mir fällt es gerade schwer, das vorzustellen, was damit gemeint ist.
Also ich glaube, dass einige Virologen ja immer schon aufgetreten sind als diejenigen, die gesagt haben, wir haben ja eigentlich Hygienekonzepte und man kann bestimmte Gastronomien, Industrien offen lassen, wenn man auf bestimmte andere Dinge Rücksicht nimmt, dass die Kinder in den Schulen nur lüften müssen, statt dass man dort andere Maschinen hinbaut oder so. Also viele, finde ich, auch sehr komplexe, konstruktive Meinungen sind vorgetragen worden. Und ich habe oft erlebt, dass, und gerade zum Beispiel bei Twitter, dass dort eine ganz große Menge auf diese Leute losgegangen ist und gesagt hat, ihr seid doch diejenigen, die jetzt einfach nicht diesen Lockdown wollen. Dabei wäre er nötig, also seid ihr quasi Lockdown-Gegner gleich Rechtsextremisten. Und das ist natürlich ja auch viel zu kurz gegriffen.
Also das so auf der Ebene, wie wenn Jan Böhmermann Markus Lanz vorwirft, dass er Virologen einlädt, die nicht sozusagen die staatsoffizielle Meinung vertreten oder so.
Genau, und ich finde natürlich auch, dass es oder dass die FDP zum Beispiel im Bundestagswahlkampf sehr ja auch von einem Populismus gegen den Lockdown genährt wurde. Und gleichzeitig habe ich viele Gespräche auch mit FDP-Politikern geführt, die sehr eben auch auf ganz industriebezogene Hygienekonzepte aufmerksam gemacht haben, die zum Beispiel auf mein Thema Einsamkeit oder andere Dinge noch aufmerksam gemacht haben, wo ich das Gefühl hätte, gerade die sind eigentlich nicht verdächtigt, in dieser Corona-Pandemie Misstrauen zu säen, sondern sind eigentlich kreativ eigentlich auch auf Lösungssuche. Ja. Und wurden aber schon diffamiert, finde ich, oft auch von zentralen Stellen.
Ja, aber dann sind wir genau an der Stelle, wo wir bei einem ganz anderen Thema schon mal waren, dass wir eine Debattenkultur oder eine Diskurskultur haben, die immer mehr auf Bekenntnis hinausläuft. Ja, dass man sich sozusagen, bevor man überhaupt Argumente hin und her bewegt oder so Erwägungen macht, muss man sich schon längst bekannt haben. Ja, das ist ja zum Beispiel jetzt auch bei der Precht-Geschichte so gewesen, ja, dass dann wahrscheinlich jetzt, ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung denkt, ohne jemals eine Zeile von Precht gelesen zu haben, Precht ist auch Impfgegner oder sowas, weil das dann halt irgendwie wie bei der Stillen Post dann so kolportiert wird. Und nur weil er sich an einer bestimmten Stelle nicht sozusagen sofort zu 100% bekannt hat, sondern versucht hat, eine Differenzierung zu machen. Das ist der Punkt, oder?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es eine Diskurskultur ist der Vereinnahmung und wo man sich manchmal gar nicht dagegen wehren kann, dass man in Geiselhaft der anderen genommen wird. Und dass das, also wenn ich zum Beispiel eben etwas äußern würde, dass ich das Gefühl hätte, Migrationsströme sollen global schon anders in Verantwortung genommen werden oder wir müssen beim Klima darauf gucken, dass das Ausland auch mitmacht oder bei den Impfgegnern müssen wir schauen, dass wir sie nicht aus allen Veranstaltungen ausschließen, damit wir sie eben auch irgendwie erreichen können, könnte man mir ja sehr schnell vorwerfen, dass ich mich mit diesen extremen Rändern irgendwie gemein machen würde.
Dabei also, hätte Frau Kühnert, ich vielleicht. Ich habe gerade das Gefühl, Sie machen sich mit diesen Rändern total gemein. Merken Sie das eigentlich
gar nicht? So, und wenn ich aber vorher sage, ich bin das übrigens nicht, aber dann hätte ich ja zumindest schon mal ein Bekenntnis geleistet, dann hätte ich vielleicht irgendwie mehr Zuhörer gewonnen aus der Mitte. Aber ich finde eben schon, dass diese Vereinnahmung am Ende ja auch einen sehr offenen und vertraulichen Sachstreit in der Mitte auflöst.
Naja, vor allen Dingen finde ich, löst ja das, ich bin nicht dieser Meinung, möchte aber trotzdem sagen, ist ja genau das Bekenntnisprinzip. Also da sind wir ja schon mitten im Schlamassel drin. Da müsste man sich von vornherein, muss man eine Position definieren, um dann eine Position zu differenzieren. Und das ist ja ehrlich gesagt überhaupt nicht das Wesen des gemeinsamen oder des Miteinandersprechens. Das ist es ja nicht. Man spricht ja deswegen miteinander, um irgendetwas auszutauschen, um auch Sicht auf Dinge auszutauschen. Und dem Moment, das ist ja wie bei diesen identitätspolitischen Diskursen, dass man immer eine Triggerwarnung machen muss, wo ich jetzt sagen müsste, es ist ja völlig klar, dass ich jetzt als alter weißer Mann hier spreche und ich bin mir darüber bewusst, aber ich möchte doch jetzt gerne trotzdem nochmal über eine Gender-Problematik etwas sagen. So, und da sitzt man doch schon völlig in der Tinte drin. Das ist ja schon überhaupt kein freies Gespräch mehr. Und ich glaube, das ist das, was sich dann durch diese ganzen Auffassungen, wenn ich zum Beispiel als Anti-AKW-Akteur von vor 180 Jahren heute der Auffassung bin, man muss leider wegen des Klimawandels darüber diskutieren, ob nicht Atomkraft vielleicht als irgendeine Form von hilfsweiser Technologie sinnvoll ist, kriege ich auch sofort einen auf den Deckel. Das geht ja nicht. Ja? Auch da müsste ich sagen, ich bin ja, aber. Und man kommt ja irgendwann in eine Situation, wo man dann nur noch sagt, ich bin ja und kommt überhaupt nicht mehr zum Aber.
Wir hatten das Thema ja gerade, dass man sich immer bekennen muss, vor allem in unserer Folge, als wir über die Frankfurter Buchmesse und diesen Fall ja auch gesprochen haben. Da hatten wir am Ende ja auch gesagt, dass der große Unterschied ja ist, ob man sich in einer Kultur von Vertrauen befindet oder in einer Situation von Vertrauen oder in einer von Misstrauen. Wenn einem permanent misstraut wird, deswegen muss man sich ja erst bekennen. Wenn man das Gefühl hat, ich bin in einem vertraulichen Rahmen, dann ergibt sich diese Verhältnismäßigkeit und die Zuordnung vielleicht auch erst im vertraulichen Gespräch. Und für mich ist die Frage, wann ist es passiert, dass eben aus dieser Vertrauenssituation eine Misstrauenssituation passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass dieses Phänomen von Entkontextualisierung vielleicht irgendwie was damit zu tun hat, dass wir alle ein Stück weit die Fahrtabhängigkeiten so hinter uns lassen. Dadurch jemand, der wie Wolfgang Thierse zum Beispiel, der ja eigentlich sein Leben lang immer in der Mitte stand und dann hat er mal was gesagt, wo auf einmal er unter so einem Generalverdacht stand. Das sind doch eigentlich sehr ahistorische Momente, wo wir eigentlich die Biografie und die Fahrtabhängigkeiten der Situation des Sprechenden hinter uns lassen.
Ja, total. Also der Fall Thierse ist ein skandalöser Fall gewesen. Und es ist ja genau dann bezeichnend gewesen, dass so jemand wie Kevin Kühnert sich sozusagen aufs Äußerste empört fühlt, nur weil jemand zufällig was Richtiges sagt, ja, aus seiner eigenen Partei. Und da hat man genau dieses Problem. Ich finde es auch völlig richtig, dass Sie sagen, das ist ahistorisch. Viele dieser Diskurse sind entkontextualisiert und enthistorisiert. Und es kommt nur darauf an, sich moralisch in der einen oder anderen Richtung zu bekennen. Und das ist, jetzt kommt, glaube ich, der entscheidende Punkt, darüber müssten wir dann nochmal später bei anderer Gelegenheit ausführlicher reden. Eine solche Kriegslandschaft im öffentlichen Diskurs kann überhaupt nur entstehen, wenn die Gesellschaft selber als nichts empfunden wird, wozu man gehört. Also das ist ja sozusagen die klassische Vorstellung einer funktionierenden Demokratie, dass man selber das Gefühl hat, Mitglied von etwas zu sein, von dem andere auch Mitglieder sind oder zu etwas zu gehören, zu dem die anderen auch gehören. Sozusagen als Basis, ja, die gar nicht befragt wird. Und innerhalb dieses Gefühls, wir gehören zusammen, kann man dann alle möglichen Konflikte austragen und alle möglichen Lösungen versuchen zu ventilieren. Aber wenn das nicht vorhanden ist, dann zerfällt das Ganze in so eine Kriegslandschaft des Bekennens. Und aus dieser Kriegslandschaft des Bekennens kommt man extrem schwer eben wieder raus. Und jetzt haben wir die nächste Stufe. Allgemeine Impfpflicht führt sozusagen zur nächsten Eskalation in der Kriegslandschaft des Bekennens. Und ich muss gleich dazu sagen, ich bin total für eine allgemeine Impfpflicht.
Also ist das Fundament eigentlich einer vertraulichen Umgebung, in der man offen miteinander sprechen und verhandeln kann, dass man sich auch einem Gemeinwesen zugehörig fühlt?
Absolut.
Wäre das dann ein Argument, zum Beispiel zu sagen, dass genau diese radikalisierenden Töne auch aus den ostdeutschen Bundesländern kommen, hat was damit zu tun, dass das dort vielleicht auch kulturell vernachlässigt worden ist, dass dort infrastrukturell Dinge ein Stück weit ausgetrocknet sind, dass sich die Kirche nicht mehr lohnt, der Marktplatz nicht mehr lohnt, dass da die Leute auch an Investitionschancen gar nicht partizipieren können, dass also eigentlich die große Krise in Ostdeutschland nicht vielleicht irgendeine DDR-Vergangenheitsbewältigung ist oder dass sie nicht gelernt haben, Demokraten zu sein, sondern dass man kulturell vernachlässigt hat, dort ein Gemeinwesen zu gründen?
Großes Thema. Es sind ja immer Gemengelagen. Ja, es gibt sozusagen ein Erbe des Autoritarismus. Es gibt tradierte nationalsozialistische Orientierungen, speziell in Sachsen und so weiter und so weiter. Aber natürlich auch irgendwie so eine Hegemonie des Westens und alles Mögliche. Und das gibt dann so Mixturen, die sich, wenn Gesellschaft in Sachen Zusammenhalt zerfällt, natürlich desto ungünstiger auswirken.